NDR Kultur. À la carte.
Mit Charlotte Oehlstiegel, willkommen. Es sind Menschen mit Geschichten wie diesen, die sich an die NDR-Ernährungsdocs wenden.
Ich lag hier teilweise irgendwie auf dem Fußboden, habe eigentlich immer nur geheult, einfach weil ich nicht weiter wusste. Und
wenn man morgens aufsteht und guckt in den Spiegel, dann ist da ein Pickelchen oder eine Entzündung. Das ist halt nervig.
Das hatte ich auch nie für möglich gehalten, dass das einfach nochmal wiederkommt.
Das fühlt sich für mich so an, als wenn einer mit einer kleinen heißen Nadel in meinem Gelenk rumbohrt. Und man denkt auch, irgendwann fängt der Fuß an zu platzen.
Hunderte Menschen haben die Ernährungsdocs seit 2015 begleitet und beraten, immer nach dem Motto Essen als Medizin. Gestartet als Fernsehsendung sind sie mittlerweile online mit Rezepten als Podcast und mit einer Million Reichweite in den sozialen Medien am Start und heute zum Jahresbeginn hier live bei NDR Kultur à la carte. Und ich darf hier im Studio jetzt zwei Ernährungsdocs begrüßen. Viola Andresen, Leiterin des Bauchzentrums am Medizinikum in Hamburg und Expertin für Magen-Darm-Erkrankungen. Und Dr. Matthias Riedel, ärztlicher Leiter des Medikum Hamburgs, Digitalunternehmer und Chefredakteur der Ist Dich Gesund. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Ja, moin.
Moin. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen.
Ja, und es hat natürlich einen Grund, dass wir Sie ausgerechnet zum Jahresbeginn eingeladen haben. Das Datenportal Statista hat die Menschen in Deutschland auch in diesem Jahr zu ihren Neujahrsvorsätzen befragt. Auf Platz 1 lag mehr Geld sparen. Und schon der zweithäufigste Vorsatz mit 50%, der lautete, 50% der Menschen möchten sich gesünder ernähren. Frau Andresen, überrascht Sie das?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist ja ein Klassiker, dass viele Menschen immer das Gefühl haben, sie ernähren sich nicht gut und viel tun es ja auch wirklich nicht. Und der Jahresbeginn ist ja immer so der Moment, wo man sagt, so jetzt dieses Jahr will ich alles anders machen. Und Ernährung ist ein ganz klassisches Thema und das freut uns natürlich.
Auf jeden Fall viel Zulauf für die Ernährungsdocs wahrscheinlich in diesen Tagen. Haben Sie denn selbst einen Neujahrsvorsatz gefasst?
Ja gut, wie alle Leute nehmen wir uns natürlich auch immer wieder vor, dass man noch mehr auf die Ernährung achtet. Und ich glaube, wir sind natürlich irgendwo, die Information hat man alle, aber da kommen wir sicherlich auch nochmal dazu. Die Umsetzung im Alltag ist nicht immer so ganz einfach. Und ich glaube, die Herausforderung haben wir genauso wie alle anderen auch.
Wie ist es bei Ihnen, Herr Riedel?
Ja, mein Vorsatz für das Jahr 26 ist ganz klar, mehr lesen, was ich möchte. Ich muss ja unheimlich viel Fachliteratur lesen und dann habe ich abends gar keine Lust mehr zu lesen. Also wieder mehr Romane lesen und auch in Ruhe die Tageszeitung ganz durchstudieren.
Das ist auch ein schöner Vorsatz. Bisschen die Work-Life-Balance, wie man es sagt, einhalten oder ausbauen. Ja, und Sie haben schon angedeutet darüber, was gesunde Ernährung überhaupt ist und wie man ins Machen kommt, was das Thema angeht. Darüber sprechen wir heute bei NDR Kultur à la carte nach einem Musikwunsch von Dr. Matthias Riedel. Und zwar Things Have Changed von Bob Dylan.
White skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the news. Any minute now, I'm expecting all hell. People are crazy and talks are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I should be in Hollywood. Just for a second there I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts, gonna dress in drag. Only a fool here would think he's got anything to prove.
lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Been walking 40 miles, a bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in a lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
Things Have Changed von Bob Dylan, ein Wunsch von Matthias Riedel, der heute mit seiner Kollegin Viola Andresen von den NDR Ernährungsdocs bei uns in der Sendung zu Gast ist. Und passender könnte ein Songtitel zum Start des neuen Jahres eigentlich ja nicht sein. Wir haben gerade schon über den zweithäufigsten Vorsatz der Menschen in Deutschland 2026 gesprochen, und zwar sich gesünder zu ernähren. Daher meine Frage an die Ernährungsdocs: Was ist das eigentlich, gesunde Ernährung?
Also da gibt es klare Evidenz, und das ist ja das Problem in Deutschland, dass sich viele Meinungen immer in so einem Meer von Ernährungsideen tummeln und jeder fischt sich dann so seine Ideologie dabei raus. Und das ist unser großes Problem. Gesunde Ernährung ist überwiegend pflanzlich, sie ist plant-based, wie wir neudeutsch sagen. Sie muss einen bestimmten Anteil von Ballaststoffen beinhalten. Das erreichen die Deutschen nie und nimmer. Zumindest 80-90% nicht. Das gilt auch für die pflanzenreiche Ernährung nicht. Und sie sollte einen bestimmten Anteil guter Fette beinhalten. Und wir sollten auf hochverarbeitete Lebensmittel weitestgehend verzichten. Und damit habe ich jetzt auch schon zusammengefasst, was die Deutschen eben nicht tun. Ja, und das ist eben auch die Ursache dafür, dass es den Deutschen so schlecht geht, dass wir ganz hinten rangieren mit der Lebenserwartung und dass unser Gesundheitswesen geradezu kostenmäßig explodiert. Und da müssen wir ran. Und leider ist das politisch noch gar nicht erkannt worden.
Ja, und vielleicht noch ein wichtiger Punkt: Vielfalt, ne? Also man soll sich vielfältig ernähren, um eben auch die guten Darmbakterien zu versorgen, die besonders gerne vielfältige Ernährung mögen. Und das ist eben auch gesundheitlich sehr wichtig.
Ich habe gerade rausgehört, dass Ernährung auch so ein bisschen ist wie eine Glaubensfrage für viele Menschen. Das ist ja wahrscheinlich auch was, was man in früher Kindheit gelernt hat. Das ist gut, das ist schlecht. Dabei ist es, so stelle ich mir das zumindest vor, ja auch sehr individuell. Frau Andresen, woher kommt das, dass da so viele Mythen in diesem Bereich oder auch, naja, Falschinformationen wahrscheinlich grassieren?
Ja, manche sind wirklich einfach total langfristige Mythen, die sich irgendwie halten. Und andererseits haben wir natürlich auch das Phänomen der ganzen Nahrungsmittelindustrien, die tatsächlich bestimmte Botschaften auch streuen, um bestimmte Produkte in den Vordergrund zu stellen, die dann möglichst gekauft werden sollen. Und die Menschen haben nicht die Möglichkeit, wirklich kritisch zu hinterfragen, stimmen diese Botschaften. Also in meinem Bereich ganz klassisch dieser Slogan glutenfrei, als ob glutenfrei per se eine gesunde Ernährung wäre. Und das ist wirklich nur für eine Minderheit von Menschen wirklich relevant, und für alle anderen droht die Gefahr einer ungesunden Ernährung, weil viele Zusatzstoffe in diesen ganzen glutenfreien Produkten sind, die einfach ungesund sind.
Die sind nämlich dann hochverarbeitet, ja?
Genau.
Und dazu kommt eben noch dieses Heer von Influencern, das auf eine Bevölkerung trifft, die wenig Ahnung hat von Ernährung, die Unwissenheit über Ernährung in Deutschland ist weit verbreitet. Und wir gehen davon aus, dass je nach Studie 70-80% der Ernährung der Menschen unsicher ist in dem, was soll ich essen. Und im Gegensatz dazu produzieren die Influencer unwahre Informationen, und das je nach Studie liegt bis zwischen 50-90%. So, und zusammen mit Viola, wie Viola gerade sagte, mit den Fehlinformationen aus dem Marketingtopf der Industrie, kommt da eine unheilige Suppe zusammen, die uns das gesamte Empfindungsgefühl für gesunde Ernährung verdirbt. Weil wir kommen ja alle aus einer Urernährung. Jedes Volk hat seine Urernährung, und die sind per se erstmal gesund, weil sie nämlich pflanzenreich sind. Und wenn der Westafrikaner nach Deutschland kommt, verliert er diese urgesunde Ernährung. Genau wie auch die skandinavische oder die nordische Diät eigentlich gesund ist. Auch wie das ursprüngliche mediterrane oder die ursprüngliche asiatische Ernährung. Aber die Menschheit ist dabei, diese gesunde Ernährung zu verlieren, weil die Industrie eben völlig freie Hand hat, zu behaupten, was sie wollen. Und viele Ernährungswissenschaftler vergleichen das mit der Industrie, der Tabakindustrie der 70er Jahre. Die dürfen machen, was sie wollen, und das macht die Nahrungsmittelindustrie leider heute nach.
Jetzt stehen die Ernährungsdocs ja aber noch für mehr als nur gesunde Ernährung, und zwar auch für das Konzept, mit Ernährung Krankheiten in den Griff zu bekommen. Das ist dann aber nochmal was ganz anderes, Frau Andresen, als der Vorsatz, sich einfach nur gesünder im Allgemeinen zu ernähren, oder?
Ja und nein. Also im Grunde genommen ist ja der Hintergrund, dass einfach ein ganz Großteil der Erkrankungen tatsächlich ernährungsbedingt mindestens teilweise sind. Und das ist ja auch das Erfolgskonzept dieser Sendung, dass wir bei fast allen Erkrankungen mit Ernährung auch wirklich was verbessern können. Man kann nicht alles irgendwie immer heilen, aber wir können fast immer die Patienten dazu bringen oder die Menschen, dass es ihnen anschließend deutlich besser geht. Und insofern ist auch ein Vorsatz einer gesunden Ernährung. Viele Menschen merken erst hinterher, wenn sie es geschafft haben, die Ernährung umzustellen, dass sie sich vorher gar nicht so gut gefühlt haben, sondern dass sie sich danach so viel besser fühlen. Also insofern, ich finde, so ganz getrennt ist das gar nicht.
Und ja, eigentlich wahrscheinlich auch ein schönes Gefühl, wenn man merkt, oh, ich kann selbst wirksam sein, ich kann da irgendwie einer Krankheit doch was entgegensetzen mit meinen eigenen Handlungen. Trotzdem, Sie haben diese ganz vielen Informationen beschrieben, die es überall gibt. Wie kann man einsteigen? Wie kann man ja anfangen, vielleicht auch jetzt zum Jahresbeginn, sich wirklich nochmal grundsätzlich neu mit der eigenen Ernährung auseinanderzusetzen?
Ja, der Jahresbeginn ist ja super ideal, um einmal Resümee zu ziehen. Was ist mir im letzten Jahr gut gelungen, im persönlichen, privaten, beruflichen, aber auch im gesundheitlichen? Und wenn wir feststellen, mein Befinden ist schlechter, meine Fitness hat abgenommen, dann ist es ideal, eine Analyse zu machen. Wir empfehlen erst immer einmal ein Tagebuch zu führen und einmal zu schauen, bin ich ein Zuckerjunkie? Ja? Snacke ich mich durch den Tag mit mehr als drei Mahlzeiten? Mahlzeiten. Ja, mehr als drei Mahlzeiten ist Snacking. Ja? Wie hoch ist mein Gemüseanteil? Einfach mal aufschreiben. Wir haben da so einen Tagebuchvordruck, den kann man im Buchhandel kaufen, wo man das einträgt. Und dann wird man durch die Analyse geführt. Man kann das aber auch per App machen, zum Beispiel die MyFoodDoctor-App. Und dann kriegt man das Ergebnis, du bist einer, der zu wenig Gemüse isst. Du isst viel zu viel Fleisch, du hast viel zu viel hochverarbeitete Lebensmittel, Zucker, Salz und vor allen Dingen die Ballaststoffe. Bei den meisten Menschen mangelt es auch an Ballaststoffen. So, und wenn man das Ergebnis hat, quasi die Fehleranalyse wie beim TÜV, dann, und das ist jetzt ganz wichtig, das ist der entscheidende Punkt, sollte man sich nicht all diese Fehler auf einmal vornehmen. Das ist so, wie das ganze Haus einmal auf einmal aufräumen zu wollen. Das scheitert, das wissen wir alle. Ein Punkt, der am leichtesten umzusetzen ist, den sollte man anfangen und den für 2-3 Monate machen.
Ja, so startet man. Und wie wir dann ins Machen kommen, darüber sprechen wir nach etwas Musik hier bei NDR Kultur à la carte. Ein Wunsch von Viola Andresen. Eine Ouvertüre, das passt ja auch zum neuen Jahr, zum Start in vielleicht neue Ernährungsgewohnheiten. Komponiert hat sie Dick Kattenburg und Friederike Haufe und Volker Ames sind das am Klavier.
Thank you.
Ouvertüre für zwei Klaviere, Opus 3, Nummer 1 von Dick Kattenburg hier bei NDR Kultur à la carte. Heute dreht sich zum Beginn des neuen Jahres alles um das Thema Ernährung. Mit Dr. Viola Andresen und Dr. Matthias Riedel möchte ich darüber sprechen, was nach dem Vorsatz, sich gesünder zu ernähren, kommt. Wir haben gerade schon gehört, es ist gut, eine Analyse zu machen, vielleicht ein Ernährungstagebuch zu führen. Ja, und dann kommt der, ich würde tippen, schwierigere Schritt, wenn man wirklich was umstellen, was verändern muss. Ich glaube, es gibt ja nichts Schwierigeres, als Gewohnheiten abzulegen. Frau Andresen, wie schafft man das dann, in so einen wirklich nachhaltigen Wandel zu kommen?
Ich glaube, was eben schon angesprochen wurde, dass man sich nicht alles auf einmal vornimmt, sondern dass man sich einen Teil erstmal vornimmt. Und vor allen Dingen, das Entscheidende ist auch, es soll eine langfristige Änderung sein. Es geht überhaupt nicht um radikale Veränderungen, die man dann im Januar durchhält. Klar, dieser berühmte Dry January, das nehmen sich ja viele vor. Ist natürlich auch irgendwie lobenswert, aber idealerweise würde man sagen, man reduziert seinen Alkoholkonsum generell und nicht nur im Januar, sondern das ganze Jahr über. Und es gibt ja auch mal den Spruch, man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten, nämlich im ganzen Jahr. Und ich glaube, am einfachsten ist es, dass man sich in kleinen Schritten was vornimmt und auch immer Revue passieren lässt, hat es geklappt, hat es nicht geklappt, sich nicht von Rückschlägen davon abbringen lassen. Das ist ja auch immer so ein Klassiker, dass die Leute sagen, ach, jetzt habe ich es auch nicht geschafft, jetzt lohnt es sich auch gar nicht mehr weiterzumachen. Nein, Rückschritte gehören auch dazu, dass man trotzdem am Ball bleibt. Und gerade bei Zucker ist das ein typisches Beispiel, was wir immer wieder erleben, dass Menschen plötzlich feststellen, die mögen gar nicht mehr so viel Zucker. Wenn sie anfangen, den Zucker zu reduzieren, dann verändert sich auch die Geschmackswahrnehmung und plötzlich ist einem alles andere zu süß. Und man merkt, dass es im Grunde weniger süß viel besser schmeckt. Und ich glaube, dass man, wenn man einfach langsam dabei bleibt, dann kann man es auch schaffen.
Genau,
was könnte denn ein kleiner Schritt sein, zum Beispiel in Sachen Zucker? Ich nehme das jetzt einfach mal auf.
Genau, in Sachen Zucker wäre zu schauen, einmal sich zu analysieren, wo habe ich denn wo ist meine Zuckerquelle? Sind es Süßigkeiten? Ist es Schokolade? Ist es der Tee? Ist es der Kaffee? Dann langsam im Kaffee, im Tee reduzieren, Stück für Stück. Ich empfehle dann lieber langsam. Es gibt aber auch die Hardliner, die gehen gleich auf Null. Kann man machen. Funktioniert meistens nicht. Radikale Lösungen sind häufig zum Scheitern verurteilt. Aber dann gehen wir einfach bei der Schokolade so ein bisschen im Zuckergehalt runter. Ne? Dann gehen wir auf 50-60%, also 60-prozentige Schokolade. Ich reduziere die Menge. Ich lege die Schokolade in den Kühlschrank. Ich lasse sie auf der Zunge zergehen. Ich versuche achtsamer zu essen. Und vor allen Dingen ist ganz wichtig, den Zucker im Tagesverlauf mitzuzählen. Ja, das ist ganz einfach. Und ab 50 Gramm wird es zu viel. Der Deutsche liegt so ungefähr bei 100 Gramm. Und wenn ich merke, okay, heute waren es 60-70, dann nicht verzagen. Also morgen ist ein neuer Tag. Und okay, der Tag ist halt nicht besonders gut gelaufen. Und morgen starte ich nochmal mit null. Und wenn man dann langsam immer unter 50 bleibt, was übrigens sehr gut ist, ja, das schaffe ich auch nicht immer, dann ist das toll, dann ist es ein Erfolg. Und hat man das im Leben untergebracht, dann kommt die nächste Angewohnheit. Und das ist eben bewiesen, dass die kleinen Veränderungen, Tiny Habits, sagt man, das ist in der Stanford University gut untersucht worden, dass man mit den Tiny Habits, mit den kleinen Gewohnheiten sein Leben Stück für Stück verbessert. Und am Ende des Jahres steht man viel besser da als vorher.
Frau Andresen, Sie haben gerade gesagt, ja, wenn man ein bisschen weniger Zucker isst, vielleicht merkt man auch, dass es einem gar nicht so sehr fehlt. Aber was ist denn jetzt, wenn ich was verändere und feststelle, boah, mir schmeckt es wirklich gar nicht mehr?
Ja gut, das ist natürlich schwierig. Also das hängt ja auch ein bisschen vom Lebensmittel ab. Also ich finde, wenn man zum Beispiel Menschen sagen, sie können kein Wasser trinken, sie müssen irgendwas mit Geschmack trinken, da gibt es ja auch Alternativen, die zum Beispiel keinen Zucker enthalten. Da empfehlen wir auch beispielsweise Wasser mit Obstzusatz oder einfach es gibt so viele leckere Teesorten, die kann man auch teilweise kalt trinken. Es gibt Alternativen zum Beispiel zu Süßgetränken und man muss natürlich teilweise ein bisschen erfinderisch sein und es lohnt sich ja wirklich im Einzelfall auch immer ins Gespräch zu gehen. Wo ist die Schwierigkeit auch, wenn man feststellt, okay, ich schaffe es nicht umzusetzen, wo ist die Schwierigkeit, ins Gespräch zu gehen und dann doch noch irgendeine Alternative zu finden. Und wichtig ist auch, glaube ich, immer, wenn man im Familiensetting ist, dass die Familie auch irgendwie das mitmacht. Oft ist ja die Schwierigkeit, dann muss man nachher für 5 Leute kochen, weil jeder seinen eigenen Bedarf hat. Das wird natürlich echt schwierig.
Das heißt, es geht auch darum, andere zu unterstützen und zu sagen, komm, wir machen das jetzt mit Spaß und Freude an der Sache und probieren einfach mal aus.
Richtig, wir sind soziale Wesen und alles, funktioniert besser im sozialen Miteinander. Ich habe Ehepaare erlebt, die dann ihren Partner total torpediert haben. Da hätte man eigentlich die Scheidung empfehlen müssen. aber kann man natürlich nie machen. Ne? Aber das ist, also einen Konsens finden, das ist total wichtig. Gleichgesinnte mit in die Challenge mit einbeziehen und das vielleicht auch am Arbeitsplatz bekunden, was man gerade macht und machen vielleicht auch andere mit. Und das, dieses Gemeinsame, das ist eine enorme Triebfeder für uns, macht uns übrigens auch ein Stück glücklicher.
Und dann werden auch plötzlich die tollsten Rezepte im Haus getauscht. Das ist wunderbar. Wenn eben viele Leute mitmachen, dann kommt jeder um die Ecke mit noch einem neuen Rezept, noch einem neuen Vorschlag und dann, genau, wie du schon sagst, die Gemeinschaft, da macht das auch richtig Spaß.
Da macht es Spaß und vor allen Dingen, wenn wir etwas anders machen wollen, dann lohnt es sich auch mal von starren Ernährungsgewohnheiten abzugehen und mal neue Gerichte auszuprobieren, gesunde Gerichte auszuprobieren. Und deshalb machen wir auch diese vielen Bücher, um einfach zu zeigen, guck, versuch doch das mal. Und wir sehen bei unseren Patienten sehr häufig, dass sie sagen, also das schmeckt mir ja viel besser. Wenn ich das gewusst hätte, dass gesunde Ernährung so schmeckt, also einfach mal über den eigenen Schatten springen, was Neues ausprobieren, mach ein Gericht, das man noch gar nicht kennt, mal wirklich abseits des Weges. Und das fällt uns ja schwer. Wir sind ja so in Routinen fest.
Ja, ich bin auf jeden Fall motiviert durch diese kurze Ansage. Die NDR-Ernährungsdocs haben natürlich schon viele, viele Menschen begleitet in solchen Umstellungsprozessen. Und über die Historie dieses Formats, das mittlerweile viel mehr ist als nur eine Fernsehsendung, sprechen wir hier bei NDR Kultur à la carte nach einem Musikwunsch von Matthias Riedel. Gauthier Capuçon und das Orchestre de Chambre de Paris unter Leitung von Douglas Boyd mit dem Schwan aus dem Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns. Ein Musikwunsch von Dr. Matthias Riedel, der seit Urbeginn, seit 2015 Teil der NDR Ernährungsdocs ist, gestartet als Kombination aus Magazinsendung und Reality-TV. Heute ist daraus eine Fernsehsendung immer noch, aber auch ein Podcast, eine Internetseite mit ganz vielen Rezepten und Tipps, ein sehr erfolgreicher Social-Media-Auftritt geworden. Herr Riedel, woher kam damals die Idee, Ernährungsmedizin ins NDR-Fernsehen zu bringen?
Die Medizinredaktion hatte die Idee, inspiriert von einer BBC-Sendung, Food Hospital, das auf deutsche Verhältnisse umzumodeln. Und dann hatte man mich damals gefragt, ob ich bereit wäre, da mitzumachen. Und das habe ich als Chance gesehen, der Ernährungsmedizin den Platz zu verhelfen, der ihr gebührt. Weil die Ernährungsmedizin rangierte damals, das muss man ganz klar sagen, noch so im Bereich der Scharlatanerei. Und wenn wir gesagt haben, man kann Diabetes mit Ernährungsumstellung heilen, dann wurde man auf Kongressen dafür tatsächlich sogar beschimpft von anderen Wissenschaftlern. Und das war eine sehr, sehr, sehr traurige Zeit. Aber diese 10 Jahre haben der Ernährungsmedizin enorm, ja, sage ich mal, enorme Achtung in der Medizin gebracht. Und die sehr, sehr konservative deutsche Ärzteschaft hat sich immerhin dann dazu entschlossen, eine kleine Fachkunde auf die Ernährungsmedizin zu setzen, was viel zu wenig ist. Die Ernährungsmedizin ist eine richtige Weiterbildung, für die man ein paar Jahre bräuchte eigentlich, um es gut zu können. Aber wir sind ja wenigstens froh, dass es diesen kleinen Fachkundenachweis gibt. Und damit haben wir tatsächlich die Ernährungsmedizin Stück weit etabliert. Es gibt immer noch Fachrichtungen, die lehnen tatsächlich den ernährungsmedizinischen Ansatz ab, weil sie sich provoziert fühlen. Das sieht man häufig noch bei Rheumatologen, die das ablehnen. Ernährungsmedizin ist begleitend, fast jede Erkrankung sinnvoll. Entweder ist sie die Ursache oder sie verschlimmert eine Erkrankung oder es geht den Menschen mit der richtigen Ernährung besser, um eine Erkrankung durchzustehen.
Hätten Sie damals gedacht, dass der Bedarf an ernährungsmedizinischen Inhalten beim Publikum so groß ist, wie sich das heute zeigt?
Ich hatte es gehofft, weil ich wusste ja, dass 60, 70 bis 80% der Erkrankungen, die wir so haben, durch die Ernährung getriggert wird oder sogar verursacht wird. Also wir sind eigentlich in einer gesellschaftlich selbstverschuldeten Situation, wobei nicht der Einzelne Schuld hat, sondern die ernährungsfeindliche Umgebung, die wir geschaffen haben als Gesellschaft. Und weil das so ist, hatte ich das gehofft, war mir aber nicht ganz sicher. Allerdings kann es ja nur so sein. Und wir sind da immer noch nicht im Zenit mit der Anerkennung der Ernährungsmedizin. Die Politik muss verstehen, welche große Bedeutung, welches Heil die Ernährungsmedizin bringen kann und auch die letzten Zweifler in der Medizin auch.
Frau Andresen, Sie sind dann 2022 zu den Ernährungsdocs gestoßen. Was war Ihre Motivation mitzumachen?
Ja, also ich habe die Sendung auch schon lange verfolgt und ich bin hier über das Thema der Darmerkrankungen zur Ernährung gekommen und habe halt auch festgestellt, welchen zentralen Stellenwert das auch bei den ganzen Magen-Darm-Erkrankungen hat. Und ich habe mich total gefreut, dass ich da mit dazu stoßen durfte, weil ich auch finde, dass es gibt so viele Bereiche der Medizin, wie Matthias schon ansprach, die absoluten Bedarf haben, dass die Ernährungsmedizin da ergänzend eingesetzt wird. Und ich habe auch definitiv den Eindruck in den letzten paar Jahren, dass das enorm zugenommen hat. Es hat sich wirklich gewandelt, auch auf den Kongressen. Man wird auch viel mehr eingeladen zu Vorträgen zu diesen Themen. Die auch andere Ärzte stellen plötzlich fest, Mensch, Patienten profitieren davon, wenn sie, die Patienten haben dann die Sendung gesehen und gehen dann zu ihren Ärzten und sagen, ich möchte das mal ausprobieren. Also das ist ja oft teilweise ein Weg, aber ich kriege sehr viel mehr positive Resonanz.
Sie sind ja neben den Ernährungsdocs beide auch in vielen anderen Projekten oder Arbeitsstellen aktiv. Gibt es dann auch so, ich kenne das so aus dem Kochbereich, Klischees über TV-Ärztinnen und Ärzte?
Also ich habe auf jeden Fall schon mal eine Patientin gehabt, die erzählte, ihre Hausärztin hätte gesagt, na, also was diese TV-Ärztin da empfiehlt, als ob man so irgendwie so Doktor hier der Bergdoktor wäre oder sowas. Da muss man erstmal nochmal klar machen, dass wir natürlich Mediziner sind und das, ja.
Ja, also ich erinnere mich an eine Aussage von einer Patientin, die sagte, sie hätte mit ihrem Hausarzt über die Ernährung, den Ernährungsansatz gesprochen und dann hat er gesagt, naja, da halte ich eigentlich nichts von. Und dann sagte sie, aber Dr. Riedel empfiehlt das. Und dann sagte er, und das ist eben schon mal schön, ach, wenn Dr. Dr. Riedel das empfiehlt, dann machen Sie das mal ruhig. Aber wir müssen da eben noch ein Stück weiter rein. Wir haben eben auch Hinweise aus der Forschung, dass sogar unser psychischer Zustand durch die schlechte Ernährung schlechter geworden ist. Und wir haben eine hohe Zahl von Angst- und Depressivkranken in Deutschland. Es ist jeder dritte Deutsche ist krank. Und wir müssen uns dringendst mehr Gedanken über die Ernährung machen.
Jetzt ist es bei den Ernährungsdocs ja klassischerweise so, dass eine Person wie du und ich kommt mit einem Problem, das beschreibt und dann wird diese Person unterstützt und begleitet in diesem langen Prozess. Warum ist das so wichtig, da auch diese Anknüpfung an die echten Menschen zu haben? Man könnte ja auch einfach ein Krankheitsbild auftun und das irgendwie daran abarbeiten.
Nein, ich glaube, die Überzeugungskraft dieser Fälle ist doch einmalig. Also und wir sind ja auch schon oft gefragt worden, ob das alles gestellt ist, weil so viele Patienten anschließend so euphorisch und begeistert sind. Und nein, das ist alles echt tatsächlich. Und es gibt ja auch immer mal wieder Einzelne, wo es nicht funktioniert. Das zeigt ja eben auch, dass es wirklich echte Fälle sind. Aber ich glaube, viel mehr Überzeugungsarbeit, also da kann man sich noch so oft hinstellen und irgendwas predigen und erzählen. Wenn man die Patienten sieht, wie es ihnen nach diesen paar Monaten der Ernährungsumstellung geht und wie strahlend und teilweise wirklich Freudentränen sie in den Augen haben bei den Abschlussuntersuchungen. Ich glaube, eine bessere Aussage können wir gar nicht treffen.
Was war denn Ihre persönlich schönste Begegnung mit den NDR-Ernährungsdocs?
Oh, ich glaube, da könnte ich gar keine einzelne sehen. Ich habe so viele verschiedene und man kriegt dann hinterher auch noch Dankes-E-Mails und ich würde gar nicht unbedingt eine speziell hervorheben, sondern mein Gesamteindruck ist von den Patienten immer ein unglaublich dankbares Feedback.
Kann ich doch einen sagen?
Na klar.
Also, wir hatten eine junge Frau mit Long-Covid, zwei Kinder hatte. Sie wollte gern schwanger werden. Sie lag eigentlich den ganzen Tag mit Long-Covid nur noch auf der Couch, depressiv, 20 verschiedene Symptome, Schmerzen überall und brauchte Antidepressiva. Dann haben wir sie behandelt und es sind fast alle Beschwerden weg. Das Antidepressiva und konnte auch abgesetzt werden. Das war ein erhabener Augenblick, also einer von den vielen. Und sie ist dann leider erst nach der Sendung schwanger geworden. Also es wäre natürlich toll gewesen, sie wäre noch im Verlauf der Sendung schwanger geworden. Aber das hat mich unheimlich gefreut, weil sie war vorher eine schwer depressive, schwer kranke Frau und nachher war sie glücklich und auch noch schwanger.
Das Leben ist halt nicht immer eine Fernsehsendung,
ja, genau,
oder läuft nicht in den zeitlichen Begrenzungen von derlei Shows. Jetzt gibt es aber auch die Möglichkeit, wenn Sie an den Radiogeräten selbst denken, ich würde gerne mich beraten lassen, mitmachen bei den NDR-Ernährungsdocs. Es gibt bald eine neue TV-Staffel und dafür sind auch wieder Menschen gesucht, die durch eine gezielte Ernährungsumstellung gesund werden wollen. Wer kann denn da mitmachen?
Also eigentlich kann erstmal sich jeder bewerben, der irgendwie das Gefühl hat, er hat ein gesundheitliches Problem und möchte gucken, was die Ernährungsmedizin da ausrichten kann. Und wir können natürlich nicht alle Bewerber nehmen und es gibt sicherlich auch immer Situationen, wo wir sagen, na, da ist die Ernährungsmedizin vielleicht jetzt nicht so geeignet, zumindest auch nicht in dem kurzen Zeitraum Resultate zu zeigen. Aber im Prinzip sind wir erstmal offen für alles, würde ich sagen, ne?
Ja. Unbedingt. Also da kommt jede Krankheit in Frage, aber ganz besonders Krankheiten mit entzündlichem Charakter, Übergewicht natürlich, Diabetes, Bluthochdruck, all unsere Zivilisationskrankheiten, die sind alle, und das ist tatsächlich ein Versprechen, das ich auch halten kann, alle besserbar mit der richtigen Ernährung. Und leider machen Zivilisationskrankheiten mittlerweile 70-80% dessen aus, was wir in unseren Praxen bearbeiten.
Und wie kann man sich dann anmelden? Über die Website?
Genau, also NDR Ernährungsdocs. Die Homepage ist eine der meistbesuchtesten übrigens des NDR insgesamt. Sie wird aktualisiert, da sind ganz, ganz viele Ernährungstipps dabei. Und dort findet man auch den Anmeldebutton, da stellt man seine Geschichte dann ganz kurz vor.
Also schauen Sie mal rein, falls Sie da ein Thema haben. Wir machen hier weiter mit einem Wunsch von Dr. Viola Andresen. Und zwar der Fuge für Orgel in G-Moll, Bachwerkverzeichnis 578, Jörg Hallubeck spielt.
Thank you.
Bachwerkverzeichnis 578 Jörg Hallubeck mit der Fuge für Orgel in G-Moll von Johann Sebastian Bach hier bei NDR Kultur à la carte. Snacking, Detox, Achtsamkeit, blutzuckerfreundlich, Low-Fat, Low-Carb, funktionell, Paleo, personalisiert, flexitarisch, Intervallfasten. Diese Reihe könnte ich jetzt ewig weiterführen. Es sind alles Begriffe, die mir im Internet sozusagen entgegengeschleudert wurden. Ernährungstrends dieser Zeit der letzten Jahre. Ernährung, ein großes Thema, Geschäftsfeld. Die NDR-Ernährungsdocs sind zu Gast in dieser Sendung. Und deswegen ist jetzt meine Frage an die Profis. Wie entstehen derlei Trends?
Also nicht selten ist es, wie zum Beispiel bei der Paleo, ein Marketing-Team, das sich etwas überlegt, was zu vermarkten. Paleo ist nichts weiter als unwissenschaftlicher Unsinn, weil Paleo von ganz vielen falschen Annahmen ausgeht, wie zum Beispiel dem Verbot von Hülsenfrüchten, weil man das angeblich in der Steinzeit nicht gegessen hat. Und das ist eine glatte Lüge, weil die Ägypter in der Steinzeit natürlich Hülsenfrüchte gegessen haben. Und es ist auch immer die Frage, welche Steinzeit meine ich? Die Früh-Spät-Steinzeit? Wo? In Ägypten oder in Europa? Ganz häufig ist aber auch ein Kern wahr, wie zum Beispiel beim Fibermaxing, einem neuen Trend, ne? Also viele Ballaststoffe essen. Das ist einerseits wahr, aber wir dürfen nicht einzelne Dinge rauspicken und die zu dem, ja, Gott erklären, das musst du machen und dann isst du automatisch gesund. Das ist Quatsch. Das vereinfacht gesunde Ernährung in einer Weise, die tatsächlich nicht zielführend ist.
Und dann werden ja auch andere Dinge plötzlich völlig übermäßig konsumiert, ne? Also ja, gerade bei diesen ganzen, auch die dann diese Low-Carb-Diäten, die dann unglaubliche Mengen von Fleisch plötzlich essen und ja, also es ist ja dann am Ende auch keine gesunde Ernährung. Es sind ja oft, ich sage mal, extremistische Ernährungsempfehlungen. Das, was wir eigentlich wollen, ist ja eine ausgewogene, vielfältige, pflanzenbasierte Mischkost und nicht irgendwelche extremistischen Anwandlungen.
Und da sehen wir in der Praxis halt immer mehr Mangelernährte, weil die sich irgendeiner Glaubensrichtung angeschlossen haben und die sehr, sehr streng durchführen. Da kommt man manchmal gar nicht mehr gut dran.
Nee, ganz schwierig, ja. Also, genau.
Jetzt ist es aber trotzdem ja eigentlich ein guter Ansatz, wenn Menschen sagen, ich möchte mich da informieren, ich möchte mich weiterbilden und dann geht man halt heutzutage ins Internet oder auf Social-Media-Plattformen. Mein Eindruck ist, dass Ernährung in Teilen auch zu einer Art Lifestyle geworden ist. Würden Sie das auch teilen?
Ja, oder fast auch zu einer Ersatzreligion, ne? Ja. Also viele Menschen haben auch gar kein anderes Thema mehr. Also sowohl also die Fitness- und Ernährungswelt, also auch bei den jungen Menschen, das ist so, die tauschen sich über nichts anderes mehr ausgefühlt. Und ich glaube, das ist, ja, da fühlt man sich so zugehörig. Man gehört gerade in die Gruppe derjenigen, die gerade diesem oder jedem Ernährungstrend nachgeht. Und das ist eigentlich überhaupt nicht das, was wir sagen wollen.
Auch gesellschaftlich trennt man sich dann ab. Ja, da gibt dann also die ganzen feinen Esser in bestimmten Stadtteilen, die bestimmte Ernährungsrichtungen verfolgen. Und das ist dann in einzelnen Stadtteilen ganz besonders stark und in anderen wiederum nicht. Und damit grenzen sich auch gesellschaftliche Schichten voneinander ab. Das stimmt, das sehe ich auch so.
Ich stelle es mir auch ehrlich gesagt anstrengend vor, sich ganz intensiv mit diesen Themen zu beschäftigen, weil ich denke, Ausgewogenheit oder auch Achtsamkeit, dabei geht es ja auch darum, das irgendwie praktisch in den Alltag zu integrieren. Besteht auch die Gefahr, sich vielleicht zu viel mit einer gesunden Ernährung auseinanderzusetzen?
Absolut. Es gibt inzwischen sogar eine anerkannte Essstörung mit dem Namen Orthorexie. Das ist im Grunde die krankhafte Essstörung mit dem Zwang, sich möglichst gesund zu ernähren. Und ich habe viele Patienten in den Sprechstunden, die sind untergewichtig, die sind mangelernährt. Die sind vor allen Dingen voller Ängste, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, was dürfen sie noch essen, weil sie Sorge haben, was immer sie essen, ist ungesund. Und am Ende sind die halt völlig unterernährt und das ist eine echte Gefahr. Da müssen wir wirklich unbedingt davon wegkommen. Wirklich dieses, und es geht ja bei der gesunden Ernährung auch irgendwie ums Maß halten. Wir sagen ja nicht, dass man nie mehr eine Süßigkeit essen darf oder nie mehr ein Stück Fleisch. Es geht ja alles um die Maße und ne, das Ausgewogene beinhaltet ja dieses Maßvolle.
25% der Menschen, die ins Krankenhaus kommen, sind mangelernährt. Auch das macht sich darin deutlich, welche große Problematik wir mit uns herschieben. Und das, obwohl viele eben übergewichtig sind, trotzdem mangelernährt. Wie kann das sein? Wir haben ein großes Problem in Deutschland.
Ja, wie kommt man da wieder in ein Lot, sag ich mal, auch als Gesellschaft? Welcher Diskurs über Ernährung sollte zukünftig geführt werden?
Bist du, oder?
Ja.
Ganz klar, es muss auf die politische Agenda. Wir müssen die Lebensmittelindustrie an die Kandare nehmen. Wir müssen diese Lügenwerbung abstellen. Wir müssen den Influencern besser auf die Finger gucken, die irgendwelche Produkte hypen, die aber nichts weiter als ungesund sind. Und wir brauchen eine Ernährungsbildung von der Kita an. Und ich möchte fast schon sagen, wir brauchen sie schon vor der Konzeption, weil jede zweite Schwangere ist sehr, sehr dick und prägt damit ihr Kind für späteres Übergewicht, schädigt ihr Kind damit. Und wir müssen diesen Frauen helfen, den Familien helfen, sich gesund zu ernähren. Ist die Familie gesund ernährt, werden die Kinder auch gesünder. Wir wissen nun mal so als Hinweis, wir wissen, dass wenn die Kinder ungesundes Essen riechen, weil die Mutter es riecht und das Kind ist noch im Mutterleib, verändert es die Präferenzen des Kindes später. Und dazu kommt natürlich, wenn die Mutter sich gesund ernährt, auch das verändert die Präferenzen. So tief geht das in unsere Menschwerdung rein.
Und dann haben wir inzwischen das Phänomen, dass die Leute alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel kaufen, weil sie dann sagen, oh ja, dann habe ich ja meine ganzen Vitamine und Nährstoffe, die ich brauche, in Pillenform. Dann brauche ich mich um das Essen gar nicht mehr zu kümmern. Das ist auch eine totale Fehlentwicklung.
Oder
hilft es denn dann, wenn man sich einfach selbst öfter an den Herd stellt, um
ja,
auch in einen Austausch mit den Produkten zu kommen?
Unbedingt, ganz vergessen zu sagen. Ja.
Wichtig, und das ist ja auch eine sehr soziale Komponente, ne? Gemeinsam kochen, gemeinsam überlegen, was will man essen, einkaufen gehen. Mhm. Ist aber natürlich auch eine Zeitfrage. Das ist sicherlich, da muss man gucken. Aber es gibt auch eben auch einfache, schnelle Gerichte, die man selbst kochen kann.
Genau, das ist es. Viele denken immer, selber kochen ist, man kann vorkochen, man kann mehr kochen. Also super ist eigentlich immer ein Eintopf oder ein Hülsenfrüchtegericht im Kühlschrank zu haben. Das ist in Sekunden schneller aufgetaut und man kann es essen, wenn man abends gestresst nach Hause kommt.
Und vielleicht gibt's gleich ja noch einen Rezepttipp von den Ernährungsdocs nach dem letzten Musikwunsch in dieser Sendung. Und zwar das Finale aus Tschaikowskis Ballett Schwansee.
Thank you.
Finale aus dem Ballett Schwanensee von Peter Tschaikowski mit dem SWR-Symphonieorchester Baden-Baden und Freiburg und Dirigent Juri Achronowitsch hier bei NDR Kultur à la carte mit den Ernährungsdocs. Und um zum Schluss beim bewährten Konzept des Ernährungsdoc-Podcasts zu bleiben, zum Schluss gibt es nämlich immer noch ein Rezept. Meine Frage an unsere Gäste heute: Welches ist Ihr jeweiliges Lieblingsrezept bei den Docs?
Also wir haben jetzt in unserem neuen Buch Abnehmen mit dem, ich muss nicht abnehmen, aber die Gerichte sind einfach super gesund, Abnehmen mit antientzündlicher Ernährung, Tofu und Gemüseschnitzel. Ich esse das total gern mit pikanter Soße, Hummus und Salat. Ich mag diesen Kontrast von kalt und warm. Und mein Tipp auch immer, ordentlich Körner drauf, also so Sonnenblumen oder Kürbiskerne, leicht angeröstet vielleicht. Dann hat man so ein Feuerwerk an Genuss.
Und wie ist es bei Ihnen, Frau Andresen?
Ich finde, ein ideales Gericht, auch gerade wenn es mal schnell gehen soll, ist irgendwie Ofengemüse. Da kann man ja auch wirklich jedes Gemüse nehmen, was man gerade da hat. Zur Not kann man auch mal Tiefkühlgemüse nehmen, ungewürztes. Das geht dann auch schnell und das kann man zum Beispiel mit Feta machen oder auch mal mit Lachs, mit guten Omega-3-Fettsäuren aus dem Seefisch. Also das ist für mich ein total einfaches, leckeres Gericht, was immer geht.
Klingt köstlich. Ich bin auf jeden Fall kulinarisch inspiriert. Das war NDR Kultur à la carte mit Dr. Viola Andresen und Dr. Matthias Riedel. Die beiden sind Teil der NDR Ernährungsdocs. Vielen Dank an dieser Stelle für den Besuch.
Danke auch.
Ciao, vielen Dank.
Und diese Sendung finden Sie wie immer natürlich auch im Netz unter ndr.de/kultur in der ARD Mediathek und Audiothek. Und schauen Sie auch gern bei den Ernährungsdocs vorbei. Die sind auch im Netz und auf Social Media vertreten.